Und manchmal ist es nur die Angst, es ist ja vielleicht immer noch weit weg und trotzdem merken wir, wie fragil unsere Welt ist und wie fragil das ist, was wir offensichtlich Frieden nennen. Und dann erlebe ich dort die Menschen, unter anderem einen Freund, der dort lebt mit seiner Familie und der Sohn als Soldat im Gazastreifen und plötzlich wird es ganz nahe, plötzlich wird es sehr persönlich. Und man merkt, es betrifft einzelne Menschen, einzelne Lebensschicksale. Und das sind ja nur die Dinge, die wir in den Schlagzeilen hören. Es gibt Statistiken jedes Jahr, die uns deutlich machen, wie viele Kriege auf dieser Welt stattfinden. Und von manchen haben wir vielleicht noch nie gehört, dass dort Krieg ist. Manche Länder, die kennen wir noch, die Demokratische Republik Kongo, Äthiopien, der Südsudan, Niger, Somalia, aber dann auch Länder wie Burkina Faso. Oder auch in Myanmar, Länder, in denen bewaffnete Konflikte stattfinden, wo Menschen ums Leben kommen und sich Menschen bekriegen. Viele Krisen, viele Konflikte auf unserer Welt. Und auf der anderen Seite das Ringen um Frieden, dass Friedensverhandlungen geführt werden, dass wir Friedensbemühungen an den Tag legen, dass Waffenstillstand herrscht, dass Vermittler unterwegs sind, pausenlos zwischen den verfeindeten Fronten, um irgendwie wieder zusammenzukommen. Und dann vielleicht irgendwann der Friedensvertrag. Aber auch dann merken wir, selbst wo Friedensverträge geschlossen werden, heißt das nicht, dass Friede ist. Vielleicht ist es nicht mehr das Kämpfen mit Waffen, aber oft erleben wir das nach wie vor, Unfriede herrscht, dass Menschen verfeindet sind und wir merken, wie fragil dieser scheinbare Frieden ist, zum Beispiel im Balkan, wo kein Krieg mehr herrscht und auf der anderen Seite wir merken, Frieden ist das, was dort ist, auch nicht. Aber man muss nicht auf die großen Kriege schauen. Wir führen Handelskriege, gewalttätige Demos, die manchmal Kriegen ähneln. Streiks, die eskalieren und die plötzlich persönlich werden und Menschen werden persönlich angegriffen und verletzt. Und wir erleben, wie die Gewaltbereitschaft zunimmt bei Menschen. Wie wir den Eindruck haben, da eskaliert etwas und wir haben es nicht mehr wirklich im Griff. Und dann im ganz Kleinen, Kriege in den Familien. Und das war für mich vor vielen, vielen Jahren eine unglaubliche Erfahrung, eine belastende Erfahrung. Ich war befreundet, damals war noch in der Schulzeit und dann war ich bei meiner Freundin zu Hause. Ihre Eltern waren geschieden. Sie hat bei ihrer Mutter gelebt und ihr Vater kam normal nicht, weil es war klar, wenn ihr Vater kommt, dann gibt es Mord und Totschlag. Und dann eines Tages war ich bei ihr und die Mutter war zufällig doch im Haus. Und dann kam der Vater, er dachte, die Mutter wäre nicht da. Und dann sind die Stiefel geflogen. Dann sind Worte gefallen, zutiefst verletzend. Und es war für mich, der ich aus einer sehr heilen Familie komme, zutiefst verstörend, zu erleben, wie Menschen, die sich offensichtlich mal geliebt haben, Kriege führen. Man fragt sich ja, wie kann das eigentlich sein? Dass Menschen, die wurden ja nicht gezwungen, sich zu heiraten, sondern sie haben sich mal geliebt und plötzlich ist nur noch Krieg und Feindschaft und Verletzung. Und viele kennen das aus eigener Erfahrung, entweder als Kind oder vielleicht als Betroffene oder als Betroffene. Und wir merken manchmal, wie ohnmächtig wir sind. Und gleichzeitig merken wir, wie verflochten wir sind. Und dann diese Sehnsucht nach Frieden, diese Sehnsucht, dass es aufhört, diese Sehnsucht, dass es so sein könnte wie früher. Und diese Sehnsucht ist überall. Ich habe sie in Israel erlebt. In der Altstadt von Jerusalem zum Beispiel, wo viele arabische Menschen wohnen und die alle Sehnsucht haben nach Frieden. Alle, die dort wohnen, ganz unterschiedliche Religionen, ganz unterschiedliche Bevölkerung, die dort zusammenkommen, alle haben eine Sehnsucht nach Frieden, aber er will irgendwie nicht wirklich gewinnen. Alle wollen Frieden. Ich kenne zumindest wenig Leute, denen ich begegne, die sagen, Frieden finde ich blöd. Streit ist viel, viel besser. sondern das ist etwas, was wir in uns tragen. Die meisten wollen Frieden, nicht alle, aber die meisten wollen doch Frieden. Und deshalb die Frage, warum gelingt das eigentlich so wenig, wenn es doch alle wollen? Warum kriegen wir es nicht auf die Reihe? Warum ist es so schwierig? Es ist ja bezeichnend, dass der Urheber des Friedensnobelpreises der ist, der das Dynamit erfunden hat. Und interessanterweise hat Alfred Nobel einen Vater, der eine Rüstungsfirma hatte. Und dann hat er das Dynamit erfunden, gar nicht so sehr für Waffen. Erstmal war es auch gar nicht tauglich. Aber dann irgendwann hat es dann doch funktioniert und dann wurde er sozusagen der Händler des Todes genannt. Und er war einer, der dagegen angekämpft hat, weil das war nicht das, was er erreichen wollte mit dem Dynamit. Er wollte es in dem Bergwerk leichter machen. Aber er wollte nicht, dass es dazu genutzt wird, damit Menschen sich bekriegen. Aber das Verrückte ist, dass Alfred Nobel sich dann selber ein Rüstungsunternehmen gegründet hat. Er hat ein Rüstungsunternehmen gegründet mit dem Ziel, oder er dachte, das funktioniert, dass wenn möglichst viele Waffen da sind und die Abschreckung groß genug ist, dass dann die Leute nicht aufeinander losgehen. Und das kennen wir. Und die, die den Kalten Krieg miterlebt haben, erleben momentan sehr, sehr viele bekannte Dinge. Und da haben wir das, dass auf einmal wieder hochgerüstet wird. Und irgendwann denkt man, man tut es, um den Krieg zu verhindern, ob es gelingt. Wir werden es sehen. Und dieser Alfred Nobel stiftet dann diesen Friedenspreis, weil er merkt, was geschieht und weil er merkt, was mit den Dingen, die er erfunden hat, geschieht. Es ist ja interessant, dass alles in unserer Welt, auch die guten Dinge, die wir erfinden, immer auch zum Bösen genutzt wird. KI war das Stichwort. Dinge, die wir erfinden, die unglaubliche Möglichkeiten bieten, werden von uns Menschen immer auch pervertiert. Und alles, was wir auf dieser Welt erfinden, wird irgendwann auch gegen den Menschen eingesetzt. Und das ist ja verrückt. Eigentlich müsste man doch denken, wir würden das Gute nehmen, wir würden das Gute nutzen, wir würden unsere Welt zum Guten weiterentwickeln. Und das denken ja viele Menschen auch. Wir kriegen das hin, ja, und dass die Geschichte mit Gott, das ist so ein Relikt der Vergangenheit. In der Vergangenheit, da haben sich die Leute die Köpfe eingeschlagen. Vor allem, weil es dann Religionskriege waren. Heute kriegen wir das viel besser hin. Na, heute bringen wir uns ohne Gott um. Die Kriege sind nicht besser geworden. Im Gegenteil, es eskaliert. Und das Verrückte ist ja, man muss einem Menschen nicht beibringen, wie er Böses tut. Das kann jeder Mensch von selbst. Wir müssen unseren Kindern beibringen, dass sie Danke sagen. Wir müssen ihnen beibringen, dass sie einigermaßen gut mit anderen umgehen, dass sie klarkommen mit anderen Menschen. Wir müssen ihnen nicht beibringen, wie sie ihre Kindergartenkandidaten mit Klötzchen verhauen. Das können die von ganz alleine. Und es ist ja manchmal erstaunlich, wie die jüngsten Kinder manchmal etwas an den Tag legen, wo wir überrascht sind und denken, wie kann das sein? Das haben wir ihnen doch gar nicht beigebracht. Das Böse, die Gewalt, müssen wir Menschen nicht beibringen. Das können sie von ganz alleine. Aber man muss das miteinander lernen. Aber warum? Warum ist das so? Natürlich spielt Erziehung eine Rolle. Natürlich spielen andere Menschen eine Rolle, die uns geprägt haben. Natürlich spielt es eine Rolle, ob wir es gelernt haben, Konflikte friedlich anzugehen, friedlich zu lösen. Und die Erfahrung ist, Kinder, die nicht geliebt werden, werden Erwachsene, die nicht lieben. Das hängt sehr miteinander zusammen, gar keine Frage. Und diese Eskalationsspirale, dieses Motto, wie du mir, so ich dir, dass wir in jedem Krieg erleben, dass die Gewalt sich steigert und eskaliert, im großen Krieg und im kleinen Beziehungskrieg. Natürlich spielen viele Faktoren eine Rolle, aber ist es nur die Erziehung, nur die Erfahrung, auch die schlechte Erfahrung, die gemacht haben? Oder gibt es noch einen tieferen Grund? Interessanterweise, Jesus spricht auch mal über dieses Thema. Und er wird gefragt, was ist eigentlich, wie ist das eigentlich, dass Menschen so sind, wie sie sind und was macht eigentlich einen Menschen schlecht oder was macht einen Menschen, er sagt, unrein. Also wo kommen diese bösen Dinge her? werden sie von außen herangetragen und witzigerweise reden sie da über Nahrungsmittel. Also sie sprechen darüber, ja, ist das, was wir zu uns nehmen, ist das etwas, was uns unrein macht? Und Jesus hat eine interessante Antwort parat. Und ich lese einfach mal den O-Ton, wie Jesus das sagt in dieser Geschichte im Matthäus-Evangelium im 15. Kapitel. Da sagt er aber, das, was aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen. Und das ist es, was den Menschen unrein macht. Denn aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, verbotene sexuelle Beziehungen, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen und Verleumdungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Also aus dem Herzen, aus uns heraus. Und das macht deutlich, die Probleme kommen nicht nur von außen. Ja, Erziehung spielt eine Rolle. Ja, Medien spielen eine Rolle. Aber es ist nicht das, wo ich alles drauf schieben kann und sagen kann, bloß weil ich den falschen Film geguckt habe, deshalb bin ich gewalttätig. Sondern das Problem liegt innen. Aus unserem Herzen kommen diese Dinge. Ich muss einem Kind nicht beibringen, schlecht zu sein. Aus dem Herzen kommen diese Dinge. Und das ist verrückt. Und wir fragen uns natürlich manchmal, warum ist das so? Und man kann das auch gar nicht richtig erklären, aber wir erleben es. Wir erleben es. Und es ist eben nicht so, wie Goethe das mal gesagt hat, der Mensch ist edel, hilfreich und gut, sondern wir merken, dass jeder Mensch Potenzial hat. Potenzial hat, um in seinem Umfeld Kriege zu führen. Das Problem kommt von innen, aus unserem Herzen, so sagt es Jesus. Wir brauchen niemanden, der uns das Böse beibringt. Es muss uns niemand zeigen, dass wir gewalttätig gegen andere werden können, aus unserem Herzen. Und wir reden momentan sehr viel über Umweltprobleme und das ist berechtigt. Wir reden über Klimakrise, über Klimawandel, über Klimakatastrophen und das ist wichtig. Es ist ein riesiges Thema. Aber ich glaube, wir reden zu wenig über die Inweltprobleme. Denn es gibt nicht nur Umweltprobleme und viele unserer Umweltprobleme haben mit unseren Inweltproblemen zu tun. Mit unserer Maßlosigkeit, mit unserer Habgier. Das ist das, was Jesus anspricht. Wir haben nicht nur Probleme, sondern wir sind Teil des Problems. Und oft genug sind wir das Problem. Wir tragen zum Unfrieden bei. Wir zerstören Beziehungen, Gesellschaften, Landschaften. Wir sind Teil davon. Der Frieden ist erheblich gefährdet durch uns. Wir haben ein Inweltproblem und nicht nur ein Umweltproblem. Jesus sagt, aus unserem Herzen, aus uns heraus, aus unserer Inwelt, aus unserem Innersten kommen die Probleme. Wir haben ein Herzproblem. Das Herz ist ja nicht einfach nur die Blutpumpe, sondern wir kennen das so gut, das Herz ist ein Symbol und das Herz zum Beispiel in der Antike stand für die Kommandozentrale, für alles Denken, für alles Fühlen, für unseren Verstand. Es gibt diesen chinesischen Spruch, der sagt, sähe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sähe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sähe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sähe einen Charakter und du erntest ein Lebensschicksal. Alles beginnt mit dem Gedanken. Aus uns heraus. Unsere schlechten Taten sind nur eine Folge unserer Herzprobleme. An vielen Stellen reden Menschen über dieses Thema, zum Beispiel auch der Apostel Paulus im Neuen Testament. Er sagt einmal, das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Und das Gute, das ich eigentlich tun will, das tue ich nicht. Wer kann mich erretten, erlösen aus dieser Misere, aus diesem gottverdammten Dasein? Und dann bricht es aus ihm heraus, weil er merkt, das kann nur Gott. Nur Gott kann mich erlösen aus diesem Dasein. Wie oft passiert uns das, dass wir das Gute tun wollen und uns hinterher ärgern, weil wir gesagt haben, jetzt haben wir doch was anderes getan. Oder wenn wir uns vornehmen, dieses Mal eskaliert die Situation nicht, wenn meine Eltern zum Essen kommen. Und dann geht es wieder los, dann werden wir getriggert und dann reicht es, wenn irgendjemand ein Stichwort sagt und plötzlich eskaliert die Lage und plötzlich werfen wir uns wieder irgendwelche Dinge an den Kopf und hinterher fragen wir uns, warum? Warum haben wir das getan? Warum tun wir so oft das, was wir nicht wollen und das, was wir eigentlich wollen und von dem wir überzeugt sind, dass es das Gute ist, das tun wir nicht. Gibt es eine Lösung für dieses Elend? Und nun reden wir heute über den himmlischen Frieden. Heute steht sozusagen eine himmlische Friedensmission über diesem Abend. Und ich bin unendlich dankbar, dass es diese göttliche Friedensmission gibt, über die wir sprechen können und die uns heute betrifft. Denn Gott hat das Elend gesehen. Gott hat es nicht kalt gelassen, dass die Menschen sich die Köpfe einschlagen. Und das ging von Anfang an los. Und Gott hat es gesehen und Gott hat gelitten und Gott leidet unter dem Elend in dieser Welt. Diese Verstrickung von Gewalt und Gegengewalt und von Egoismus und von Neid. Und deshalb startet Gott eine göttliche Friedensmission. Und diese Friedensmission, die beginnt mit einer Ankündigung vor den Toren Jerusalems in Bethlehem. Dort, in dieser Geschichte, die wir jedes Jahr zu Weihnachten lesen und hören, in dieser Geschichte auf den Hirtenfeldern von Bethlehem, wo diese Hirten sitzen und plötzlich geht der himmlische Vorhang auf und plötzlich ist da ein gewaltiger Gospelchor von zigtausenden von Engeln und sie singen das große Halleluja. Und was sagen sie mit ihrem Halleluja? Sie sagen Frieden auf Erden. Frieden auf Erden. Das ist die Botschaft, die sie haben. Mit Jesus kommt der Frieden auf die Erde. Mit ihm kommt der Friedefürst auf die Erde. Und Jesus durchbricht diese Gewaltspirale. Er kommt in diese Welt, um diese Gewaltspirale zu durchbrechen. Und er gerät selbst in die Intrigen der Menschen. Und er erlebt am eigenen Leib die Bosheit der Menschen. Er erlebt das Böse schlechthin. Und Jesus stirbt. Aber was sagt er, als er am Kreuz hängt? Er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nein, nicht, ich bin gescheitert mit meinen idyllischen Gedanken von Frieden. Es ist vollbracht. Ich gebe mein Leben für euch. Und das, was dort am Kreuz geschieht, man könnte es bezeichnen als Herztransplantation. Aus eurem Herzen kommen böse Gedanken. Aus eurem Herzen kommen Mord, Unrecht, Neid, alles, was unser Leben so schwer macht. Und deshalb brauchen wir jemanden, der an unser Herz geht. Wir brauchen einen Herzspezialisten. Und dieser Herzspezialist ist Jesus. Wenn es ganz schlimm kommt, dann brauchen wir eine Herztransplantation. Und das, was am Kreuz geschieht, ist eine Herztransplantation. Denn Gott gibt sein gesundes Herz, das in Jesus schlägt, und er nimmt unser krankes Herz, das so oft von dem, was Jesus beschreibt, besetzt ist. Und er sagt, es findet ein Wechsel statt. Das ist diese göttliche Herztransplantation. Und das ist diese göttliche Friedensmission. Und die Auswirkung? Der Kirchenvater Augustinus hat vor vielen Jahrhunderten einmal gesagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir, Gott. Und er hat das durchlebt. Er hat sein Leben wirklich gelebt und er hat alles mitgenommen. Aber er ist nicht glücklich geworden. Er ist nicht zur Ruhe gekommen. Er hat gemerkt, irgendwie das ist es nicht. Und dann begegnet er Gott. Und plötzlich sagt er, jetzt kommt mein Herz zur Ruhe, weil ich dem Friedefürsten begegnet bin. Und die Bibel hat für diese Ruhe und für diesen Frieden einen Fachbegriff. Dieses hebräische Wort Shalom. Wer in Israel war, der weiß, das ist die Begrüßung, mit der sich Menschen dort begrüßen, die Juden dort begrüßen Shalom, Frieden. Aber es ist nicht einfach nur ein oberflächlicher Friede gemeint, nicht das Schweigen der Waffen, sondern es ist Frieden, Glück, Wohlstand, umfassend gemeint, dass wir dem anderen das Beste wünschen, dass wir dem anderen etwas Gutes wünschen, nämlich den Shalom Gottes. Und in der Bibel wird dieser Shalom auf den Punkt gebracht. Im Neuen Testament heißt es einmal, er, Jesus Christus, ist unser Friede. Er ist unser Shalom. Das heißt, wenn wir Jesus begegnen, dann erleben wir diesen Frieden. Und dann kommt dieser Friede in unser Leben, der mehr ist als einfach nur der Versuch, einigermaßen friedlich durch diese Welt zu kommen. Bei Jesus kommen wir zur Ruhe. Keine Angst mehr, zu kurz zu kommen. Keine Angst mehr, übersehen zu werden. Kein Grund mehr, neidisch zu sein auf andere. Kein Grund mehr, alles mitzunehmen in dieser Welt, bis es mir schlecht ist. Frieden. Ich habe mich vor einiger Zeit mal mit einem Freund unterhalten, was wir auf unserem Grabstein stehen haben wollen. Das ist mal ganz interessant, gute Übung. Und dann haben wir darüber nachgedacht und dann sagt er, auf meinem Grabstein soll stehen, entspann dich. Finde ich, ist mal was anderes. Und ich habe darüber nachgedacht und dachte, ja, genau das ist es. Jesus führt uns in eine Entspannung. Wir können raus aus dem Krampf, alles mitnehmen zu müssen. Wir können raus aus dieser Spirale und wir können uns entspannen. Wir können uns auch deshalb entspannen, weil das der Oberbegriff für Christsein nicht tun ist, ich muss etwas machen für Gott, sondern die Überschrift für den christlichen Glauben ist getan. Jesus hat alles getan und davon profitiere ich. Und deshalb kann ich mich entspannen, auch religiös entspannen. Und ich muss nicht irgendein Pflichtprogramm erfüllen, um mich irgendwie in den Himmel emporzuarbeiten, sondern ich kann mich entspannen, weil ich weiß, Jesus hat alles getan in meinem Leben. Wie viel Unfrieden rührt von Ängsten? Und natürlich, wir werden den Weltfrieden nicht verändern. Wir können nur eine Sache verändern, so wie es in dieser Werbung gerade stand, uns. Das ist unser Ansatzpunkt. Da können wir ansetzen, bei uns. Und für uns gibt es einen Ansatzpunkt und das ist unser Herz. Er ist unser Friede, der Friedefürst. Und wenn wir diesen Friedefürsten in unser Herz lassen, dann beginnt Veränderung. Dann erleben wir den Shalom Gottes. Dann erleben wir, was es heißt, dass wir Vergebung erfahren, dass wir nicht mehr Gleiches mit Gleichem vergelten müssen, dass wir Vergebung erleben. Und dieser Shalom ist das Beste, was wir einem anderen Menschen wünschen können. Und natürlich ist dieser Shalom auch in Israel bitter nötig, aber eben auch in unserem Leben. Und der Friedensbringer Jesus Christus beschenkt uns mit diesem Shalom. Als die Jünger kurz nach dem Tod von Jesus zusammensitzen, in einer verrammelten Bude, weil sie Angst haben vor den jüdischen Behörden und Angst haben, dass es ihnen genauso ans Leder geht wie Jesus, da sitzen sie und plötzlich tritt Jesus in ihre Mitte, der Auferstandene, wie auch immer er das tut. Aber er tut es und er steht in ihrer Mitte und was sagt er? Friede mit euch. Friede, Shalom mit euch. Und dann steht in dieser Geschichte, da wurden die Jünger froh. Da freuten sich die Jünger. Also dieser Friede führt zu einer Freude. Da wurden sie froh, als sie den Herrn sahen, weil sie wissen, jetzt wird es gut. Jesus verändert die Atmosphäre in diesem Kreis und aus dieser Angst wird plötzlich Freude. Aus dieser Angst wird plötzlich Frieden. Jesus bringt diesen Frieden in ihre Mitte und das verändert ihre Gemeinschaft und das verändert sie. Und natürlich ist dieser Friede auch nicht einfach Selbstläufer. Wir kriegen diesen Frieden geschenkt, ja. Aber Friede zu gestalten, wir wissen, es ist harte Arbeit und wir merken, wie schwer es oft ist. Und deshalb sagt Jesus ja auch zum Beispiel, selig sind die Friedenstiften. Glücklich sind die, die Frieden stiften, die nicht zum Unfrieden beitragen, sondern die Frieden stiften. Oder im Neuen Testament an einer anderen Stelle heißt es einmal, jagt dem Frieden nach. Ich finde das mal eine andere Jagd. Jagt dem Frieden nach. Also da steckt auch ein bisschen Arbeit drin, wie man unschwer erkennen kann. Aber ich glaube, das ist erst so richtig möglich, wenn ich den himmlischen Frieden erlangt habe. Und den kann ich nur geschenkt bekommen. Den kann ich nur empfangen. Den kann ich nicht machen, sondern den muss ich mir von Jesus schenken lassen. Unser Hoffnungsfest geht zu Ende, unsere Hoffnungsfeste, die wir in diesen Abenden gefeiert haben. Hoffnung, das ist das große Stichwort. Und ich finde Hoffnung, das hat auch sehr viel mit Frieden zu tun. Diese Hoffnung, dass das nicht der Dauerzustand dann, dass das nicht das Ende ist, sondern da ist Hoffnung drin, dass ich nur etwas verändern kann und dass verfeindete Menschen auch wieder zum Frieden miteinander kommen können. Wir haben viel darüber nachgedacht, über diese unterschiedlichen Themen. Aber alles hängt damit zusammen, dass Jesus in unser Leben hineinkommt, dass wir ihn einladen und dass wir sagen, Jesus, gestalte du mein Leben mit dir. Ich habe den Eindruck, wir beide gemeinsam kriegen das besser auf die Reihe als ich allein. Ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Ich möchte Anschluss haben an diese göttliche Kraftquelle. Ich möchte Anschluss haben an deine Liebe. Ich möchte Anschluss haben an deinen Shalom, an deinen Frieden. Jesus, komm in mein Leben. Veränder du mich. Mach mich zu einem friedlicheren Menschen. Mach mich zu einem liebevolleren Menschen. Und es ist ja nicht so, dass unter Christen alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Oh, wir können uns wunderbar zoffen. Da ist noch sehr viel drin und auch sehr viel Steigerungspotenzial, dass dieser göttliche Friede, der unser Leben beeinflusst, dass dieser göttliche Friede sich auch in unsere Gemeinschaft auswirkt. Aber an vielen Stellen geschieht es zeichenhaft und ich finde, so ein bisschen wurde das auch in diesen Tagen deutlich, wie ihr als Gemeinde miteinander unterwegs seid. Hat mich zutiefst beeindruckt. Und da ist etwas für mich deutlich geworden von diesem himmlischen Frieden. Und ich möchte euch heute Abend einladen. Es ist unser letzter Abend. Und so ein bisschen sind diese Abende ja auch mal so ein Anker, wo man sich mal festmachen kann, wo man mal über Themen nachdenkt, die im Alltag oft ein bisschen kurz kommen. Aber ich finde, es ist so wie eine Oase, wo ich mal hinkomme, wo ich mal andere Dinge zur Seite stellen kann und sagen kann, jetzt ist eine andere Frage wichtig, nämlich die Frage, wie ist es eigentlich mit mir und mit Gott? Und ich möchte heute Abend gerne noch einmal dieses Gebet sprechen, das ich jeden Abend gesprochen habe. Dieses Gebet, mit dem wir Jesus einladen in unser Leben. Und vielleicht hast du darüber nachgedacht in diesen Tagen, vielleicht hast du auch überlegt, ist es eigentlich dran für mich? Wie stehe ich eigentlich zu Gott? Wie steht es mit mir und mit Gott? Oh, Gott ist an unserem Leben dran. Gott liebt es, mit uns unterwegs zu sein. Aber wie ist das mit mir? Freue ich mich, wenn Gott in mein Leben kommt? Ist er in meinem Leben? Habe ich den Eindruck? Oder wäre es gut, mal so einen Punkt zu setzen und zu sagen, Jesus, ich lade dich ein in mein Leben. Ich möchte, dass du in meinem Leben bist. Und das geschieht mit einem ganz einfachen Gebet, so wie wir es hier an der Leinwand haben. Dass wir Jesus einladen und sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich danke dir für alles, was du getan hast auf dieser Welt und auch in meinem Leben. Danke, dass du es auch für mich getan hast, dass du für meine Schuld gestorben bist. Danke, dass du auch meine Verletzungen siehst und meine Verletzungen heilst. Auch da, wo ich Kriegswunden mit mir trage, aus Beziehungen, da siehst du meine Verletzungen und du heilst und du vergibst mir auch da, wo ich andere verletzt habe, wo ich selber kriegerisch unterwegs war. Und ich möchte mit dir die Zukunft gestalten. Ich möchte, dass dein göttlicher Frieden, dein himmlischer Frieden mein Leben prägt. Und deshalb komm in mein Leben. Ich möchte dieses Gebet sprechen und wenn du sagst, jawohl, das soll mein Gebet sein heute Abend, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu beten. Einfach, leise, in der Stille, aber von ganzem Herzen, ja, und wir wissen, was das Herz bedeutet. Nicht die Blutpumpe, sondern die Kommandozentrale unseres Lebens. Jesus, ich möchte, dass du in die Kommandozentrale meines Lebens kommst. Und deshalb bete ich von Herzen. Aus ganz tiefstem Herzen, aus dieser Kommandozentrale heraus. Und ich lade dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen und so diesen Wechsel zu vollziehen, diese Herztransplantation zu vollziehen, dass Jesus unser Herz erneuert. Herzliche Einladung, mit mir zu beten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Danke, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Ich möchte dir mein Leben geben. Du gibst meinem Leben einen Sinn. Du verbindest mich mit Gott. Du schenkst mir Hoffnung. Du zeigst mir, wer ich bin. Heile meine Verletzungen. Vergib mir meine Schuld. Mit dir möchte ich meine Zukunft gestalten. Ich möchte dich besser kennenlernen. Jesus, ich lade dich in mein Leben ein. Komm mit deinem Frieden in mein Leben. Amen. Und wenn du das von Herzen gebetet hast, dann sage ich dir das zu im Namen Gottes. Du bist sein Kind, du gehörst zu ihm. Und er freut sich, mit dir unterwegs zu sein. Er freut sich, mit dir dein Leben zu gestalten. Er freut sich, seinen Frieden in dein Leben zu bringen und mit dir unterwegs zu sein. Und vielleicht gibt es was, was dich belastet, wo du merkst, das sind Verletzungen, das sind Wunden, das sind Dinge, die du mit dir trägst oder die vielleicht du auch anderen zugefügt haben. Wir haben hier hinten in der Ecke diesen Treffpunkt Kreuz, das angeleuchtete Kreuz, das Symbol für Jesus, sein Markenzeichen. Und ich lade dich ein, jetzt im Anschluss nach dem Lied, nachdem wir noch ein paar Infos gehört haben, zu diesem Kreuz zu kommen, das sind Mitarbeiter und die beten für dich. Und manchmal hilft es auch, Dinge zu benennen, Verletzungen zu benennen und dass jemand anders uns Vergebung zuspricht, dass jemand anders uns Gottes Wort in unser Leben hineinspricht. Herzliche Einladung, das zu tun. Wenn ihr sonst Fragen habt, auch gerne kommt auf die Menschen dort zu. Die haben Zeit und freuen sich, mit euch ins Gespräch zu kommen. Der himmlische Friede, den wünsche ich euch. Und in der Bibel steht einmal, dass der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Jesus Christus. Amen.